Zu uns ist gekommen Herr Professor Meinl, den ich auch so bei den Agrarwissenschaften eingeordnet habe. Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir haben in der vorigen Woche das Aufregende eines Zeitzeugengesprächs, denke ich, erlebt und in allerbester Erinnerung. Ich habe versäumt, unserem Gast neulich Wasser zu besorgen. Das ist jetzt geschehen und denken Sie daran, wir müssen, wenn Fragen sind, eine richtige Rednerliste machen, denn nur die Vornamen, das ist für die Protokollanten dann schwierig. Wir haben zwei Protokollanten, das ist also ein Herr Lars und ein Herr Ronny, ist das richtig? Ich darf bei den Vornamen mal bleiben. Sie schreiben das Protokoll dieser Sitzung und das Protokoll wird geringfügig überarbeitet, Ihnen zur Autorisierung zugeleitet. Also Vorsicht, da ist jetzt gesperrt. Oder Sie müssen einen großen Schritt machen. Ja, bevor das Kabel da nicht runterkommt. Ja. Leutchen, wenn wir Zeitzeugen haben, ist der Feuerstuhl, nicht wahr, Vorsicht, das ist eine Schnur, ist der Feuerstuhl, nicht wahr, zu beschleunigen. Ich habe, weil wir dafür noch Hefte hatten, die Reden zur Eröffnung des Dokumentationszentrums, vor einigen Jahren hat es stattgefunden, habe ich noch ein paar gefunden und jetzt verteilt. Lesen Sie es mit Bedacht, da ist Interessantes drin. Und der Grund, warum wir dieses Dokumentationszentrum eingerichtet haben, hat durchaus damit zu tun, dass wir, was wir neulich gar nicht erörtert haben, hat damit zu tun, dass der Begriff der Freiheit in der DDR anders ausgelegt worden ist, als es in der bürgerlichen Gesellschaft der Fall war. Insoweit ist diese Dokumentation der Eröffnung, denke ich, eine wichtige Ergänzung, die Sie gerne mit nach Hause nehmen. Und wir haben ein gewisses Muster schon entwickelt. Wir lassen zunächst dem Zeitzeugen das Wort, dass er etwas, soweit er mag, über seine Biografie berichtet. Und dann haben wir ja die Leitfragen oder die ungefähr diese Themenbereiche, die ich Ihnen auch vervielfältigt habe, die liegen vor. Und Herr Meinl, wie alle anderen Zeitzeugen haben das auch. Sie, wir können uns daran halten, müssen nicht. Aber ich denke, wir werden zunächst an Meinl das Wort geben und dann einige Rückfragen stellen. Und ich glaube, das gegenseitige Lob war jetzt laut genug und lange genug ausgesprochen. Herr Meinl, Sie haben das Wort. Und ich darf hierzu auch bemerken, es gibt Menschen, mit denen ist man auch anhieb befreundet. Und dazu zähle ich auf jeden Fall Herrn Meinl. Als wir uns sahen, war das klar. Also wir sind von Anfang an, ja, das gibt es ja so. Also nicht, dass man nun gleich in eine Saufbrüderschaft nicht wahr sich begibt, aber es ist einfach eine Übereinstimmung, die sich ergibt aus dem ersten Kontakt. Und deswegen bin ich also besonders froh, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Bitte.
Dankeschön. Ich darf mich erst einmal herzlich bedanken für die Möglichkeit, einiges aus meinem Leben an der Universität Rostock zu berichten. Und er möchte Ihnen sagen, dass mich Herr Petzold, mein alter Freund und Studienkollege, angerufen hat dieser Tage, ganz begeistert, sagte, das war ein fantastischer Nachmittag mit den Studenten und er wünschte mir nur, dass es bei mir ähnlich sein möge. Nun muss ich dazu sagen, er war ja ein Hochschullehrer bis zum Schluss. Ich selbst habe leider nur 7 Jahre an der Universität verbringen können. Dann hat die Stasi dem Ganzen ein Ende bereitet und wir sind 10 Mann verurteilt worden und im Knast gelandet. Nachher haben dann sich meine ehemaligen Lehrer bemüht, mich irgendwo unterzubringen und das gelang in Groß-Lüsewitz für mich, in dem Institut damals für Kartoffelforschung, heute für Züchtungsforschung allgemein. Und das habe ich auch zu verdanken dem späteren Rektor Professor Schick, den ja sicher auch Herr Petzold erwähnt hatte, der damals bereit war, als einer der wenigen parteilosen Direktoren eines Akademieinstituts, sich solcher Leute anzunehmen wie uns und entsprechend unterzubringen. So viel vorneweg. Ich gehöre also nicht ganz zu diesem erlesenen Kreis, der hier eingeladen ist zu referieren, habe aber die Universität erlebt, sehr aktiv erlebt, in den Jahren 1947 bis 1954. Ich selbst bin, und das muss ich auch extra betonen, in Prag geboren, bin da aufgewachsen und habe also etwas von in Kindheit und Jugend von demokratischen Begriffen mitbekommen und von der politischen Auseinandersetzung von verschiedenen Parteien und Nationalitäten. Und wer Prag in der damaligen Zeit kannte, weiß, dass es ein hochinteressantes Gemisch war von Tschechen, Deutschen und Juden. Und in dieser Atmosphäre aufzuwachsen, ist wirklich ein Privileg. Denn man erfährt so viel anderes und erlebt den Menschen auch aus einer ganz anderen Sicht, sodass es mir natürlich heute leicht fällt, mich in die heutige demokratische Ordnung einzufinden und in ihr mitzuwirken. Es ist ja auch gar nicht bekannt, dass in Prag seit der Verselbstständigung der Tschechoslowakischen Republik 1918-19 immer zwischen 40.000 bis 50.000 Deutsche gewohnt haben, als Deutsche, dass die Universität, die Karls-Universität, eine deutsche Universität war, von der Gründung an eigentlich die erste deutsche neben Heidelberg, dass die Technische Universität eine deutsche war, dass wir drei Gymnasien hatten, dass wir mehrere Volksschulen hatten, dass wir sogenannte Bürgerschulen, also heute die normalen 10-Klassenschulen hatten und dass diese Institutionen natürlich gespeist wurden von den jungen Leuten aus dem sogenannten Sudetenland, die dann da in Prag studierten. Ich hatte das besondere Privileg, muss ich sagen, in einer Grundschule zu sein, die als Übungsschule deklariert war. Sie war der Lehrerbildungsanstalt angeschlossen und bei uns mussten die Studenten dann ihre Praktika und ihre Prüfungen absolvieren und die Professoren unterrichteten sowohl bei uns als auch bei den Studenten, die Lehrer wurden. Das war eine ziemlich harte Ausbildung und da habe ich erlebt, dass man, wenn man auch zu Hause nur Deutsch sprach, doch erzogen wurde, die deutsche Sprache zu lernen. Das ist sicher auch hier in Deutschland natürlich etwas Abseitiges und Ungewohntes, aber wir wurden gezwungen, wirklich sehr eindeutig unsere Muttersprache zu erlernen, zu üben und auch entsprechend anzunehmen. So viel also zum Werdegang. Ich wurde natürlich dann auch Soldat. Ich bin Jahrgang 1925, bin also schon jenseits der 81 und habe den Krieg 2 Jahre erlebt. Das Andenken habe ich mitbekommen an den zerschossenen linken Arm. War in sowjetischer Gefangenschaft, hatte dann das Riesenglück, sonst hätte ich die natürlich nicht überlebt, dass wir zu den Rumänen abgeschoben wurden. Die Rumänen hatten damals eine Division, die auf sowjetischer Seite kämpfte, in Anführungsstrichen. Die hatten also absolut keine Lust dazu. Und in so einem Lager in Siebenbürgen habe ich dann wenigstens durch zufällige andere Dinge, aber das gehört nicht zur Universität direkt, Gelegenheit gehabt, sowohl die Nazi-Literatur, die da vorhanden war, dank eines damals kassierten Lazarettzuges, der da interniert wurde, mit einer entsprechenden Frontbibliothek, wie das so hieß, und die kommunistische Literatur zu lesen, die dann später in die Lager gebracht wurden aus Österreich, vom Globus Verlag. Man hatte nichts zu tun, man lag auf seinem Strohsack und wartete auf das Essen, Da konnte ich mich also mit diesen beiden Ideologien wirklich auseinandersetzen und da liegt auch der Ursprung meiner Einstellung zu der DDR-Situation. Ich bin 47 zurückgekommen, meine Eltern waren ja unterdessen ausgesiedelt nach Vorpommern. Ich fand die dann glücklicherweise und habe mich in Rostock beworben. Das lief relativ einfach, denn die Bewerberzahlen waren ja gering. 1946 hatte die Universität wohl gerade 400 Studenten insgesamt. 1947, als ich anfing, verdoppelte sich die Zahl. Und es war so, dass man sich gegenseitig fast quer durch alle Fakultäten kannte. Ich wurde damals eingeladen zu einem Gespräch von dem damaligen Zoologen, Professor Speck. Über ihn wird Herr Arndt sicher ausführlicher sprechen, denn er war Assistent bei ihm. Wir waren Studienkollegen auch. Und da stellte sich heraus, im Laufe der Gespräche, dass er aus Siebenbürgen stammte, und zwar aus der unmittelbaren Gegend, wo ich als Gefangener, als verwundeter Gefangener gelegen hatte. Und damit war also eine ganz klare Beziehung geschlossen worden. Ich wurde zugelassen und im Wintersemester, zum Wintersemester war dann die Immatrikulation in der Aula. Die war natürlich nicht so schön wie heute, aber auch feierlich. Der damalige Rektor, Professor Rinecker, ein Chemiker, der später dann auch Generalsekretär der Akademie der Wissenschaften in Berlin wurde, eröffnete das Studienjahr. Und mir ist immer noch im Gedächtnis sein Kernspruch der Ansprache: Wenn Sie an die Universität kommen, dann müssen Sie nach den Sternen streben, auch wenn Sie wissen, dass Sie sie nie erreichen werden. Wir waren damals etwas überrascht, dass er diesen Vergleich schloss und sagte dann eben auch, es wird für Sie nicht einfach werden in dieser Zeit, wo man Sorgen hat, etwas in den Magen zu bekommen und dann noch zu studieren nach einer Zeit, die uns alle mehr oder minder aus den Gleisen geworfen hatte. Ich begann dann mit dem Biologiestudium. Wir waren etwa 20 Studenten. Das war noch relativ viel in so einer kleinen Gruppe. Die Hälfte davon Mädchen. Und eines der charmantesten hat uns dann Herr Petzold weggeheiratet.
Das hat er nicht erzählt.
Ja, das war meine Kollegin zusammen. Wir waren zusammen Assistenten, damals beim Chef, Professor Ritter Hermann von Guttenberg, ein Österreicher, der aber seit 1925 schon in Rostock Direktor des Botanischen Instituts war. Ein unglaublich gebildeter und netter Mann. Leider ist er dann auch, naja, er war damals auch schon Anfang, Mitte 70. Er hatte ja den Krieg zu Hause überstanden, wie viele unserer Lehrer. Das war ein Vorzug. Es waren lauter ältere Herren, wie wir damals sagten. Die waren zwar jünger als ich jetzt, aber es waren für uns ältere Herren, die mit einer unglaublichen Begeisterung und einer unglaublichen Hingabe trotz der schlechten Situation für uns gesorgt haben, uns angeleitet haben und uns ein Wissen vermittelt haben, das nicht nur auf der fachlichen Ebene gelegen war, sondern eben auch die Allgemeinbildung ergänzt haben. Denn ich muss sagen, selbst wenn sie nur Flakhelfer waren und nicht unbedingt im Fronteinsatz wie die meisten der anderen, der Studenten, so hat man doch von der Schule nicht so übermäßig viel mitbekommen. Wobei die politische Beeinflussung in der Nazizeit nicht annähernd so groß war. Das kann ich also mit Sicherheit sagen. Bei uns in Böhmen sowieso relativ schwach, als dann in der DDR. Also solche Krippen und Kindergärten und Volksschulen, in Beeinflussungen, wie das in der DDR der Fall war, davon habe ich in der Nazizeit nichts mitbekommen. diese engen Kontakte zu den Lehrern, die damals möglich waren, weil es eben relativ wenige Studenten war. Ich glaube, jeder Professor, gleich welcher Fachrichtung, kannte seine Leute. Und zwar ziemlich genau und stand ihnen auch wirklich sehr regelmäßig zu Gesprächen zur Verfügung. Bei Biologen war das relativ einfach, denn wir hatten ja sehr viele Praktika, gar nicht so viele Vorlesungen. Und da kam der Chef eben rein und unterhielt sich mit den Einzelnen und stellte fest, welches Kind sie waren, wo sie eben ihre Lücken hatten und was sie machen mussten. Diese Atmosphäre damals war, und das haben wir nach und nach festgestellt, ganz einmalig. Und ich sage das nicht nur aus heutiger Sicht, sondern viel früher ist mir klar geworden, dass der entscheidende Abschnitt in meinem Leben und eigentlich der produktivste und netteste, trotz aller Notsituationen, muss ich sagen, der des Studiums war. Die Lehrer haben es auch verstanden, durch eine Motivation, die nicht aufgesetzt war, uns zu begeistern. Und wir selbst kamen natürlich ausgehungert aus dieser völlig irrsinnigen Situation des Krieges und der Gefangenschaft und ähnlicher Situationen an die Universität und wollten ganz bewusst versuchen, unsere Lücken zu schließen, die wir ja nun mitgebracht hatten. Und im Grunde genommen war es, und das mag etwas eigenartig klingen, ziemlich egal, welches Studium man erfassen konnte. Hauptsache, man konnte etwas lernen. Meine Absicht war schon von der Schulzeit her, Arzt zu werden. Aber mit dem zerschossenen Arm, mit dem ich jahrelang zu tun hatte, weil immer wieder Splitter rauskam und Lähmung da war, habe ich gesagt, das hat keinen Zweck. Du wirst eben Biologie studieren und hatte eigentlich vor, mehr in die zoologische Richtung zu gehen. Dann bot sich aber gerade durch meinen Botaniklehrer an, mehr in die botanische Richtung zu gehen und ich habe das auch nie bereut. Wie lief das Studium ab? Es war sicher konservativer als heute. Es war sehr stark angelehnt an die Vor-Nazi-Zeit, möchte ich sagen. Es waren eben systematische Vorlesungen, es waren die Praktika, es waren die Aussprachen mit den jeweiligen Hochschullehrern und es war, und da hat Ihnen ja sicher Herr Petzold mehr erzählt, auch der Kampf um die studentische Selbstverwaltung. Es gab ja damals gleich von 46 an, den Studentenrat und den Fakultätsrat. Diese Institutionen wurden von den Studenten gewählt und die Wahlen waren damals ziemlich stürmisch. Denn schon 1947, als ich es dann erlebte, waren ja verschiedene politische Parteien gegründet worden. Die SED natürlich an der Spitze, dann die LDPD, die liberaldemokratische Partei, die eine sehr starke Fraktion an der Universität darstellten, speziell durch die Juristen. Die Studenten der Juristen waren meist älter, also noch älter als ich. Ich fing ja damals mit etwa 22 an zu studieren. Die Jüngsten waren dann so 18, 19, die unmittelbar von der Schule kamen oder aus den Flakstellungen. Und dieser Studentenrat setzte sich also aus den einzelnen Kandidaten der Parteien zusammen. Wie gesagt, die LDP hatte eine sehr starke Fraktion. Die SED versuchte natürlich ihre Positionen, die einflussreichsten, zu besetzen. Und der Studentenrat hatte auch sehr weitführende Aufgaben, nämlich sich um die Mensa zu kümmern, um die Verpflegung, um Unterkunft, was sie damals kaum machen konnten, da musste sich jeder selber umsehen, und um soziale Belange der Studenten. Es gab lebhafte öffentliche Sitzungen des Studentenrates. Ich habe oft daran teilgenommen. Und da kann man wirklich sagen, es flogen die Fetzen. Es waren sehr heftige Diskussionen, besonders mit den Kommunisten oder die, die damals glaubten, Kommunisten zu sein, den Liberalen, den wenigen CDU-Leuten und später dann noch der NDPD, also der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, die auch gar nicht so schwach vertreten waren. Denn man muss Folgendes berücksichtigen. Die SED warb natürlich ganz massiv unter den jungen Leuten um Mitglieder. Und wer dahin keine große Neigung hatte, der rettete sich in Anführungsstrichen in diese anderen bürgerlichen Parteien. Das war damals noch möglich, später, das habe ich ja selbst erlebt, war das kaum noch möglich, denn da hatte die LDP zum Beispiel die Auflage, ein Mitglied nur aufzunehmen mit Einverständnis der SED. Ich weiß das von einem Kollegen, der sich dann, als der Druck immer stärker wurde, bei der LDP beworben hatte, hier in Rostock. Und da sagte man ihm, ja, lassen Sie mal Ihre Akten da, wir müssen erst mal verhandeln, ob wir sie überhaupt aufnehmen dürfen. Damit die Zahl der bürgerlichen Parteien nicht größer wird als die Mitgliederzahl der SED. Das nur vorweggegriffen. Das war damals noch nicht so. Und ich war dann über drei Jahre, Fakultätsrat gewesen in der sogenannten Phil-Natt-Fakultät. Wir nannten uns Phil-Natt, Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, weil es damals noch keine naturwissenschaftlichen Fakultäten gab. Erst 1949 wurde dann eine mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät gegründet und wir waren dann also Mat-Nat-Leute. Die Tätigkeit dieser Fakultätsräte beschränkte sich im Wesentlichen darauf, auf eine beratende Mitwirkung bei der Zulassungskommission, bei den Studentenkommissionen und bei der Organisation verschiedener Arbeitseinsätze, die sich im Wesentlichen aber nur auf die Universität beschränkten, nicht wie früher, dass man dann die Landwirtschaft retten musste. Diese Tätigkeiten, wie gesagt, waren sicher ganz nützlich und günstig, denn die Universität besaß zwei Güter, eins in Bandelsdorf, da musste also öfters Einsatz gemacht werden. Das lohnte sich aber insofern, als man im Herbst immer ein oder zwei oder drei Kommissbrote bekam und eine Flasche Öl. Das war also unersetzlich. Und für viele von uns war das ein Beitrag für unser mageres Stipendium, wenn man überhaupt eins bekam. Denn man verscheuerte diese Dinge natürlich auf dem schwarzen Markt. Die brachten Geld, so ein Kommissbrot brachte eben 20 Mark. Und das war schon die Monatsmiete. Und so eine Flasche Öl brachte eben 60, 80, manchmal noch mehr Mark. Und damit konnte man sich wieder einen Monat über Wasser halten. Das Aussehen der Studenten war etwas unterschiedlich von dem, was ich hier sehe. Denn wir hatten alle alte Uniformen, umgefärbt zum Teil, nicht wahr? Manche bessere, aber niemals Offiziersuniformen. Selbst wenn einer Offizier gewesen sein sollte, der hat natürlich diese Uniform nicht angezogen. Es waren also normale Lanzeruniformen, die man trug. Mit Hemden war es schon schlechter. Man hatte zwar Unterhemden, aber die Uniform schloss ja oben, da fiel das alles nicht so auf. Schwierig war es mit den Schuhen. Schuhwerk war ja kaum zu bekommen, manchmal auf Bezugschein, manchmal durch andere Dinge. Meine Eltern wohnten auf dem Lande und in den Semesterferien arbeitete ich also da bei den Neusiedlern, wie das hieß. Also Landwirte oder Pseudolandwirte, die 8 bis 10 Hektar je nach Gegend zugeteilt bekamen und die als Bauern bewirtschaften sollten. Die meisten waren überhaupt keine Bauern, waren Handwerker, Angestellte oder sonst was, meistens Umsiedler. Einige wenige waren Landarbeiter auf den Gütern gewesen, die waren ja etwas versierter und da konnte ich dann in den Semesterferien immer noch etwas Weizen, Brot und vor allen Dingen Kartoffeln verdienen. Das war natürlich besonders wertvoll. Alles war ja rationiert und der Höhepunkt dieser Geschichten war dann, Zuckerrüben zu bekommen und Sirup zu kochen. Sirup war auch ein sehr gefragter Artikel, denn Brotaufstrich fehlte ja zu der Zeit immer. Die Mensaverpflegung war natürlich entsprechend. Wenn ich heute Ihre Mensa sehe, dann kann ich nur jubeln. Und wenn ich in der Zeitung lese, dass Ihre Mensa als die beste in dem ganzen Bund eingestuft wurde, dann ist das wirklich phänomenal. Verständlicherweise hatten die armen Köchinnen, die da in der Mensa arbeiteten, auch kaum etwas und versuchten eben das Beste daraus zu machen. Es war wirklich ein Schlangenfraß, aber es war wenigstens etwas Warmes. Die Mensa war damals hier in der Schwanischen Straße, gleich neben der Durchfahrt hinter dem Theologischen Institut. Ich meine, dieses Gebäude mit dem schönen Eingang. Im ersten Stock war der frühere Pauksaal der Verbindungen, also ein größerer Raum, der vor der Nazizeit noch für die Fechtübungen der Korporierten Verwendung fand und dann eben als Mensa und Schwoflokal eingerichtet war. Das war sehr wichtig. Ich muss sagen, ich denke noch mit heute noch mit großer Begeisterung an die Schwöfe dort in diesem Raum. Wir hatten eine Kapelle, die war hier gleich aus einem Vorort von Rostock, waren drei Söhne einer Kneiperin. Die waren schon etwas älter und die hatten noch zwei dazugeholt und die strippten dann so über Land und die engagierten wir auch immer, die perfekt waren. Und die damalige Musik, das war ja nun Jazz, nicht wahr? Mainstream, Swing, Boogie Woogie, also es war wirklich etwas los. Der Saal zitterte und das ganze Haus schwankte, wenn er getobt wurde. Und der Rektor hat öfters große Bedenken gehabt, dass wir zum Einsturz dieses Hauses beitragen würden, als er hörte, dass da alles in Schwingungen geriet. Das gehörte dazu. Alkohol war ja äußerst knapp. Das Bier, naja Gott, es gab sowas wie Bier. Das Hauptgetränk war das sogenannte Alkoholat. Irgendwie etwas ähnliches wie die Cola heute, aber was drin war, weiß kein Mensch. Selbst die Chemiker haben das nicht rausbekommen. Aber, da es ja im chemischen Praktikum, das wir auch machen mussten, vergelten Alkohol für die ganzen Sachen kam, haben unsere Kollegen aus der Chemie hinter dem habe ich wieder ausgedrückt. Eine Destille aufgebaut, das ist ja der Abzug in jedem Chemielokal. Und da wurde an die Wand eingezogen, sehr geschickt, und dahinter stand dann die Destille, die dann Tag und Nacht lief, um diesen Alkohol etwas sauber zu bekommen. So hatten wir also auch bei den Festen etwas Alkohol, wobei er nie ganz sauber war. Also er hinterließ schon furchtbare Spuren. Das war also auch ganz nett. Interessanterweise muss ich sagen, die Lehrer haben das gedeckt. Es gab mal eine fürchterliche Explosion einer solchen Anlage. Die Feuerwehr musste kommen und löschen. Und ich muss sagen, Professor Rieneker hat das alles untergebügelt. Es gab also keine Schwierigkeiten. Ich meine, bei den Russen hätte man sicher eher Verständnis gefunden. Aber die deutschen Stellen waren da sehr, sehr kritisch. Es gab also ein durchaus munteres Studentenleben. Es gab auch die Feste in den jeweiligen Fachschaften, im Botanischen Institut, im Zoologischen, die waren ja berühmt. Wir hatten wirklich sehr schöne Feste gemacht, kostümiert, ausgestattet mit allem drum und dran. Die Chefs waren mittendrin. Und so liefen also auch bei den Medizinern dann die großen Fäden in Sälen in Rostock, wo die Professoren auch voll aktiv eingespannt waren und mitgemacht haben. Natürlich gab es oft nach einigen dieser Feste, es gab ja immer Programme dazu, auch Schwierigkeiten mit der Staatsmacht, in Anführungsstrichen, denn es kam eben immer zu unerwünschten Äußerungen und Darstellungen. Aber daran hatte man sich gewöhnt. Nun fragen Sie natürlich, wieso ist der Studentenrat, das hat Ihnen ja Herr Petzold sicher auch erzählt, der ja Mitglied war in der LDP-Fraktion, eigentlich plötzlich verschwunden. Die SED merkte, dass sie nicht in der Lage war, diesen Studentenrat entsprechend zu führen. Und so beschloss man, dass die damals gegründete FDJ, Freie Deutsche Jugend, beauftragt wurde, die Rolle des Studentenrates zu übernehmen. Erst schleichend und dann ganz radikal, dass die Studentenverwaltung durch die FDJ erfolgen sollte. Das war etwa 1949. Es fanden sich überall in allen Fachschaften Kommilitonen zusammen, die nicht dieser Meinung waren, die auch keine Kommunisten waren, die auch dieses System ablehnten. Irgendwie hatte man eine Nase dafür, wer dieser Meinung war und wer nicht. Und so haben wir gesagt, gut, wir gehen auch in die FDJ und werden da entsprechende Funktionen zu übernehmen. Ich sagte Ihnen, ich hatte Gelegenheit, schon in der Gefangenschaft Lenin zu lesen. Kapital ist aussichtslos, da habe ich gleich kapituliert, da verstand ich überhaupt nichts. Aber Lenin war verständlich. Und Lenin zeigte in seinen Arbeiten, wie man an die Macht kommt. Er war ja der Taktiker und Stratege des Kommunismus. Ohne ihn wäre wahrscheinlich eine solche Ausbreitung der kommunistischen Parteien in der Welt nicht möglich gewesen. Er hat Taktik und Strategie entwickelt und sehr deutlich gemacht, wie man zum Beispiel über Massenorganisationen eine Unterwanderung eines Systems erzielt, ohne dass man die unmittelbar führenden Kreise direkt angreift und auf diese Weise zu einer Veränderung des Systems führt. Und genau nach diesem Schema sind wir natürlich vorgegangen, sehr vorsichtig, und haben diese oder jene nicht immer exponierte Stellung besetzt. Leider kam es dann zu einem Fehler, dass ein CDU-Mann, Roland Bude, als Vorsitzender der FDJ-Hochschulgruppe gewählt wurde. 3 Tage später war er kassiert und 2x25 Jahren Lager verknackt worden. Mit ihm eine Reihe anderer Studenten. Und dann lief die ganze Verhaftungswelle weiter. Wenn Sie im Hauptgebäude einmal im Foyer sich umsehen, rechter Hand hängt die Gedenktafel für Esch, ein Jurastudent, ein genialer Bursche, also wir haben ihn alle bewundert, der ja erschossen wurde in der Lubjanka, hingerichtet. Auch ein zweiter Sportstudent, der war später schon Assistent am Sportinstitut, wurde ebenfalls hingerichtet. Etwa 75 Studenten und Assistenten der Universität wurden etwa bis zum Mauerbau verhaftet, der große Teil durch die Russen verurteilt, wobei ich sagen muss, die Festnahme erfolgte grundsätzlich durch deutsche Organe. Es war nicht so, dass die Russen die Leute kassiert haben, oder die Sowjets, Entschuldigung, es war ja Sowjetunion, sondern die Festnahme erfolgten grundsätzlich durch die K5 und später durch die Stasi. K5 war die politische Abteilung der Volkspolizei. Man hatte damals eine ganze Reihe von solchen Funktionen in der FDJ besetzt, bis Ende 49/50 dann sich die SED 51 völlig durchsetzte, diese Leute dann auch entfernte, oder sie waren verhaftet, oder der noch größere Teil ist glücklicherweise weggekommen. Da hat man natürlich sehr aufgepasst. Wenn man merkte, irgendwo knistert es, dann Warnung, ab nach West-Berlin. Und so ist ein sehr großer Teil, weniger von meinen unmittelbaren Kommilitonen, aber von den Medizinern, von den Juristen, von den Geisteswissenschaftlern nach West-Berlin gegangen und hat die Verhaftung vermieden. 49/50 begann dann eigentlich der politische Druck stärker zu werden und die sogenannte Gesellschaftswissenschaften wurden eingeführt. Das heißt, jeder Student musste also diesen BWI-Unterricht über sich ergehen lassen, wobei er zu meiner Zeit noch ganz harmlos war. Das war Professor Herz, der das machte, und bei dem musste man auch eine Prüfung machen, um überhaupt zugelassen zu werden zu einer Diplomarbeit. Wenn man die nicht bestand, hat man die Chance einer Wiederholung, und wenn das nicht klappte, flog man raus. Herz war ein äußerst kulanter Mann, der also eigentlich alle überleben ließ. Er wusste genau, dass die meisten sowieso kein Interesse hatten und wenig Ahnung hatten. Das passierte mir nicht. Ich war ja im Bilde. Ich hatte mich immer für diese Ideologie interessiert, denn ich bin nach wie vor der Meinung, wenn man gegen etwas ist, muss man auch wissen, warum. Die Begründung dafür ist wichtig. Und deshalb habe ich mich auch während meiner Studienzeit und später mit den ganzen Thesen der Kommunisten beschäftigt. Dann später kam das Grundstudium dazu, die Politausbildung, die ich dann nicht mehr machen musste, Gott sei Dank. Da gab es ja dann ganz speziell ausgebildete Gesellschaftswissenschaftler, die in allen Fakultäten dann ihre Vorlesungen hielten, und sollten sie ja auch in dieser speziellen Fachrichtung fachorientiert halten. Ich hatte Gelegenheit, bei einem Lehrgang in Berlin, als ich schon bei der Akademie war, kennenzulernen, dann diese Studenten, das heißt, die waren alle schon ausgebildete Naturwissenschaftler, Mediziner, Mathematiker und sonst andere Fachrichtungen aus der naturwissenschaftlichen Branche, die ein zusätzliches Marxismus-Leninismus-Studium absolvierten, um dann als Dozenten für diesen GEWI-Unterricht eingesetzt zu werden. Das waren zum Teil wirklich sehr intelligente Leute, und ein Großteil, ein nicht geringer Teil, sagen wir mal, waren Kinder von Flugzeug- und Raketenexperten, die in die Sowjetunion verschleppt waren und dort gearbeitet haben. Die sind dort aufgewachsen, haben perfekt Russisch gelernt natürlich, haben aber auch deutschen Unterricht gehabt, haben dann hier studiert und sollten dann in diese Funktionen eintreten. Interessanterweise haben die alteingesessenen GEWI-Leute, die Halbgewalkten, wie wir sagten, sehr intrigiert gegen diese Absolventen und wollten sie nicht haben. Ich kannte in Rostock nur einen aus diesem Kreis, der da angekommen ist. Da haben die anderen dafür gesorgt, dass sie keine Chance hatten. So war meine Studienzeit also weniger durch diese unangenehmen Unterrichtsdinge belastet gewesen. Und für die Studenten gab es natürlich einen ziemlichen Zeitverlust später, weil ja diesem Studium ein besonderes Gewicht beigemessen wurde. Und die Abschlussnote jeweils abhing von der Note, die man in GEDI bekam. Also sie konnten bei der Promotion zum Beispiel alle Einsen haben, aber wenn sie da eine 2 hatten, dann konnten sie nur mit Magna Cum Laude abschließen. Das war wohl die größte Perversität, die ich während meines Studiums erlebt habe. Das war hier, oder nicht während meines Studiums, sondern später dann als Außenstehender und auch bei meinen Kindern erlebt habe. Diese Indoktrination hat, wie man ja gesehen hat, eigentlich zu sehr wenig geführt. Die Ablehnung wurde dann immer größer und ich hatte ja nun Gelegenheit, dank auch der Unterstützung von Frau Hartwig, das muss ich ausdrücklich betonen, 5 Jahre die Akten der Universität zu studieren. Daraus hat Herr Wockenfuß dann, ich glaube, Sie haben das ja auch gesehen, diese 2 Bücher geschrieben. Einmal über die Universität direkt, die Akten, und einmal im Visier der Stasi hatte ich weitere 5 Jahre Gelegenheit, bei der Gaukbehörde die Akten, die über die Universität Rostock vorhanden waren, zu lesen. Und Herr Wockenfuß, ein Historiker und Germanist, hat das dann geschrieben. Er gehörte zu jenen, die damals abhauen konnten und war dann zum Schluss Studiendirektor eines Elite-Gymnasiums in Hessen gewesen. Nebenbei noch ein hervorragender Lateiner. Was mich immer erstaunt, ich war ein miserabler Lateiner, eigentlich nur aus Faulheit, wie ich heute ja deutlich erkennen kann. Der Studienplan, glaube ich, aller Fakultäten orientierte sich damals an der Vergangenheit. Das war klar. Die Lehrer kamen ja alle aus dieser Zeit, sie waren damals schon Hochschullehrer gewesen. Und für sie war, das muss ich also ausdrücklich betonen, an einer Universität die Lehre das Entscheidende und dann die Forschung. Leider, so finde ich das, andere sind anderer Meinung. Heute wird eigentlich nur noch die Forschung bewertet, eine Universität. Und wenn man jetzt das bei diesen Elite-Universität-Zirkus erlebt, dann zählt eben nur noch die Forschung. Und die Lehre ist wurscht. Und ich glaube, das ist ein immenser Verlust, den wir hier erleiden. Denn gerade diese Lehre, gerade die Erziehung auch, ich sage das ganz bewusst, an der Universität, ist das Entscheidende, das uns oder das Ihnen als jungen Leuten geboten wird. Denken Sie immer daran, dass man Forschung immer noch betreiben kann. Das ist nicht das entscheidende Problem, wenn die materielle Basis gegeben ist, die zu unserer Zeit ja kaum vorhanden war. Wenn ich heute meine Diplomarbeit lese, sage ich, mein Gott, heute würde man damit wahrscheinlich gerade so eine Belegarbeit fertig kriegen. Aber es gab ja so gut wie nichts an Chemikalien, an sonstigen Materialien. Es war unerhört schwierig und jeder versuchte, sich einzutauschen, zu handeln, und naja, manchmal auch auf unlauteren Wegen, sich Material zu besorgen, um überhaupt dieses oder jenes Experiment durchführen zu können. Was fehlte, waren natürlich die modernen Geräte. Wenn man das heute sieht, dann schüttle ich nur den Kopf und würde damit auch nicht mehr zurechtkommen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das gab es einfach nicht. Das Mikroskop war das Nonplusultra für einen Biologen. Und was an chemischen Apparaturen zur Verfügung stand, das war eben jammervoll. Und an Chemikalien, das war noch schwieriger. Das Glück war, dass hier in der Langen Straße, wo heute die Storchenbar ist, nicht wahr, diese Kneipe da, ja, einige Kenner sind ja da, also die wurde dann auch zu unserer später gebaut, nicht wahr? Das war eine einzige Ruinenlandschaft, alles, nicht? Nur Ruinen. Und in einer dieser Ruinen, dort an dieser Ecke, war eine Drogerie. Ein alter Rostocker Drogist, Und der hatte irgendwie ein großes Chemikalienlager gerettet. Und bei dem kam man dann immer mit einem Kommissbrot unterm Arm oder mit einem Stück Butter und tauschte sich dann die Chemikalien ein. Das werde ich nie vergessen, wie man in diesen ruinen Kellern da herumsuchte und diese oder jene Chemikalien eintauschte. Ja, so lief das. Und gleich gegenüber, wo heute das Kino ist, nicht wahr? Ja, in der Breitenstraße, nicht? Da war der Schwarzmarkt. Da setzten wir dann unsere Lebensmittel um und kamen dann zu etwas Geld. Die wichtigste Währung war die Zigarette natürlich, das war klar. Und es gab unter anderem auch Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten. Da haben sich einige der Herren bereit erklärt, einmal für das gesamte Studentenvolk aus ihrem Fachgebiet Vorlesungen zu halten. Ich kann mich noch gut erinnern, Professor Rienecker, der Chemiker, sprach damals über Atomforschung. Ein Gebiet, was uns völlig neu war, nicht wahr? Man wusste zwar, was ein Atom ist und was ein Molekül ist, aber mit der Atombombe in Japan begann ja ein völlig neues Zeitalter und da erfuhren wir dann auch einige Dinge über die Atomforschung. Und dann gab es einen Kunstgeschichtler, ein Schweizer, ein damals älterer Herr, der in einem wunderbaren Schweizerdeutsch die Malerei der verschiedenen Epochen anhand von Farbdias, die er gerettet hatte, demonstrierte. In dem alten Hörsaal 8 hier im Hauptgebäude, da standen die Massen wirklich, weil man gar keinen Sitzplatz bekam, und er demonstrierte und erläuterte uns, die wir ja diesen Dingen völlig fremd gegenüberstanden. Ich hatte ja Gelegenheit, schon als junger Mensch in Prag verschiedene Museen zu besuchen. Dazu haben mich meine Eltern mehr oder minder gezwungen, wie das so war. Uns interessierten natürlich andere Dinge. Aber die meisten waren doch relativ unbeleckt von dieser Art der Kunst. Und die hat er uns wirklich in einer fantastischen Weise beigebracht und vorgeführt. Ich werde diese Vorlesung nie vergessen. Der gute, er hieß so ähnlich wie Hodler, der berühmte Schweizer Maler, aber so ganz ähnlich war sein Name. Und er war ein ganz starker Raucher. Und es war also ganz obligatorisch, dass irgendeine Fachrichtung jedes Mal nach seiner Vorlesung eine entsprechende Tabak oder Zigaretten oder auf das Pult legte. Und er bedankte sich immer sehr höflich. Jedenfalls bekam er da seinen Obolus, stürzte dann aus der Tür und qualmte erstmal richtig durch. Also das war wirklich sehr nett. Und er hat mit einer so netten und fürsorglichen Weise uns eingeführt, auch mit der Einsicht, dass wir ja im Grunde alle Dummerchen auf dem Gebiet waren, dass ich ihn heute wirklich noch bewundern muss. Solche Vorlesungen gab es auch aus anderen Fachrichtungen und wir hatten ja etwas genutzt, dadurch, dass man sich untereinander kannte. Wir sind auch in die Vorlesungen der anderen Fakultäten gegangen. Ich war öfter bei den Juristen, habe da zwar nicht immer alles verstanden, aber die Diskussionen erlebt. Und da ist eben hier unser armer Hingerichteter, Studienkollege als wirklich profiliertester Diskussionsredner aufgetreten und in einer fantastischen Art und Weise hat er die Kommunisten auseinandergenommen. Er war ja zum Schluss sogar Mitglied des Zentralvorstandes der LDPD in Berlin. Die haben das kapiert, dass das einer der fähigsten Leute ist, genauso wie die Russen kapiert haben, oder die Sowjets, Verzeihung, kapiert haben, dass er einer der profiliertesten jungen Leute ist, die man beseitigen muss, die uns gefährlich werden können. Wir waren natürlich auch bei den Medizinern, haben uns da Vorlesungen angehört. physiologische Chemie und allgemeine Physiologie mussten wir sowieso hören. Die haben wir da mitgenommen. Da lernte man sich auch wieder untereinander kennen. Und dann hier und da wurde man mitgenommen, und das war für uns immer besonders interessant, in die Psychiatrie, rüber nach Gelsheim. Da gab es dann folgendes nettes Erlebnis. Bei den Medizinern war ein hervorragender Boogie-Pianist gewesen, Student. Und in dem Hörsaal stand, da war man sehr früh da, da stand auch immer ein Klavier. Und wie man drin war, wurde der, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber egal, vor zum Klavier und dann hämmerte er los. Da gab es erstmal eine Boogie-Viertelstunde. Nur das eine Mal kam der Chef früher rein, Professor Heikster, hörte sich das an. Der Pianist merkte das ja nicht. Wir winkten zwar und nötigten. Und dann rief er seinen Pedell, das war also der diensthabende, naja, Gehilfe, nicht mal, der ihm sonst die Patienten zuführte und sagte, aber Herr Ding, ich habe doch ausdrücklich angeordnet, die Patienten kommen erst in den Hörsaal, wenn ich hier bin. Ja, der arme Pianist brach in sich zusammen, aber ja, weiter war die Sache erledigt. Nicht mal. Mir sind diese Dinge in Erinnerung geblieben, weil es eben verblüffend ist, wie diese Herren auch auf solche Dinge reagiert haben, um Ordnung zu schaffen, aber ohne da ein Theater zu machen. Nicht wahr? Das war also eines der großen Erlebnisse. Und später war dann das eine Erlebnis hier, als Herr Seemann die Vorlesung bei den Medizinern hielt über sein Gewi-Zeug. Da hatte einer wohl ein Kaninchen mitgebracht und ließ das da während der Vorlesung laufen. Nicht wahr? Und das hüpfte da über die Bänke und bis vor dahin. Und ein Riesenskandal, nicht ungeheuer. Und der führte so weit, dass in die nächste Vorlesung Karl Mewis, der damalige Chef, ein ganz brutaler Bolschewik, der Bezirksleitung in diese Vorlesung kam und die Studenten da anständig zusammengestaucht hat. Aber glücklicherweise, und ich glaube, er hat sich insgeheim auch amüsiert, dass dieser Intellektuelle endlich mal dieser Professor, nicht wahr, einen anständigen rübergekriegt hat von seinen Studenten, sodass er da nicht mehr viel draus gemacht hat. Viel schlechter ging es ja dann den Greifswalder Studenten, die bei der in dem Zeitpunkt der Umstrukturierung der medizinischen Fakultät zur Militärakademie in Greifswald 1955 da eine Protestversammlung gemacht hatten und zu der dann die Stasi natürlich Herrn Mewis sofort verständigte und er da angerauscht kam. Und in diesem Tumult gab es dann mit ihm Zusammenstöße und Schwierigkeiten und jedenfalls sind 10 der sogenannten Redelsführer bei uns in Bützow gelandet. Wir waren ja schon ein Jahr vorher verhaftet worden hier und trafen uns dann dort, sodass beide Universitäten gleichermaßen vertreten waren. Wenn ich nur zusammenfassen darf, Sie werden sicher noch Fragen zu manchen Dingen haben, so muss ich dazu sagen, dass das Jahr 1949 der erste Schritt war, der zu einer Indoktrination der gesamten Unterrichtsbasis geführt hat. Der zweite kam dann 1952 durch die zweite Hochschulreform, die mich schon weniger berührt hatte. 1953, den Aufstand habe ich selbst direkt nicht erlebt, denn wir waren im Thüringer Wald in Exkursion. Das war ein Glück, denn sonst wären wir sicher damit involviert gewesen und wahrscheinlich auch schon damals abgegangen. Die späteren Ereignisse habe ich dann in der Akademie erlebt, mehr oder minder, direkt oder indirekt. Jedenfalls konnte ich dann feststellen, und das wurde mir dann nach meiner Haftentlassung auch gesagt, wir werden Sie ständig im Auge behalten, Sie haben keine Chance abzuhauen. Das muss ich auch sagen, wir hatten damals auch schon 3 kleine Kinder und Das wäre wohl auch zu riskant gewesen. Jedenfalls durfte ich mich wirklich bis zum letzten Tag der Republik der Beobachtung der Stasi glücklich schätzen. Und mein Aktenberg, der umfasst wirklich einen guten Dreiviertelmeter, der da in Waldeck vorhanden ist. Wenn ich dann zur Universität direkt etwas sagen darf, dann das, dass es damals, wie schon am Anfang erwähnt, ein mehr familiäres Verhältnis war. Es war ein kleiner Kreis und die Rektoren bis zu Professor Schick, also 1954, eigentlich fast alle, bis auf eine Ausnahme, die ganz kurz nur amtierte, parteilos waren. Fachleute waren, die das Rektorat vertraten und sehr demokratisch waren. Professor Schick war ja auch mein Institutsdirektor in Lüsewitz und ihm habe ich auch zu verdanken, dass ich mich trotz meiner Vergangenheit dann auch habilitieren konnte, 1966 bei den Biologen, allerdings mit dem Hinweis, dass ich nach wie vor nicht an die Universität durfte, da mein Einfluss bei den Studenten eben nicht positiv ist. Ich denke mit großer Freude an dieses Studium zurück und ich denke mit sehr großer Hochachtung auch an meine Lehrer, denen ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Und ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen ähnlich ergehen möge. Dankeschön.
Ja, wir kommen jetzt zur Aussprache, zu Fragen. Ich habe es neulich versäumt, die Rednerliste genau zu führen. Das werden wir jetzt tun. Ich bitte um Wortmeldungen. Ich habe jetzt erstmal Daniel Kötz. Ding, ja. Bitte.
Sie sagten jetzt, dass Sie verhaftet wurden. Allerdings, also ich habe zumindest nicht mitbekommen, warum wurden Sie verhaftet? Und das Zweite ist, Sie sprachen von den Kindern der Wissenschaftler, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind. Und warum hatte man nun versucht, Ihnen die Posten als Dozenten vorzuenthalten?
Also gut, zur ersten Frage. Das haben Sie ja auch erlebt. Zur ersten Frage. Warum sind wir verhaftet worden? Wir waren eigentlich alle schon Assistenten. Ich war Oberassistent am Botanischen Institut, also eigentlich aus der Studentenepoche raus. Aber wir waren die Leute, die damals nach der Ablösung des Studentenrates in der FDJ diese mehr oder minder Unterwanderung betrieben haben und versucht haben, gegen dieses System durch Besetzen einer bestimmten Position die Entwicklung im sozialistischen Sinne zu verhindern. Wir haben uns gesagt, und das hat Lenin auch sehr deutlich formuliert, wo einer sitzt, kann kein zweiter sitzen. Und wenn also einer, der sich als Demokrat fühlt, da sitzt, dann kann eben kein Kommunist da sitzen. Und das war eigentlich das Entscheidende. Und weil wir natürlich auch, ich habe damals auch schon Vorlesungen gehalten in größerem Umfang, immer wieder Dinge eingeflochten haben, die nicht regelkonform zum damaligen System waren, sodass ich schon mehrfach aufgefallen war. Bei den anderen war es ganz ähnlich. Und zum Dritten hatten wir eben auch immer noch Verbindung mit unseren geflohenen Studienkollegen. Zwar sehr vorsichtig, sehr überlegt und sehr sporadisch, aber all das genügte, dass man uns als Staatsfeinde kassiert hatte. Einige von uns waren schon in Greifswald, in Potsdam gewesen, in Wittenberge gewesen, jedenfalls gar nicht mehr in Rostock, man kassierte uns da überall ab. Man hatte also die Listen aus den Fakultätsräten, Studentenräten und so weiter vorhanden und hat uns dann eingesperrt. Man musste ja ein Exempel statuieren, was man uns nachher oder mir Es waren auch drei Kolleginnen dabei, die da verhaftet wurden. Leider sind zwei von ihnen schon verstorben. Der Staatsanwalt, der uns damals anklagte, war Sass, Herr Sass. Er war, wie er sich selbst rühmte, Hofgänger gewesen auf einem Gut und dann ebenso ein neu geweihter Staatsanwalt. Der hat uns dann entsprechend vergattert und der Richter hat uns dann eben entsprechend verknackt. Damals sagte er, und er war sehr überrascht, als ich nach meiner Entlassung plötzlich bei ihm auftauchte. Der ist fast vom Stuhl gefallen. Das war ihm wohl noch nie passiert, dass ein ehemaliger politischer Häftling bei ihm auftaucht und sagt, so, ich möchte meinen Stempel haben in meinem Sozialversicherungsbuch. Gott sei Dank habe ich das gemacht. Dadurch zählen die Jahre mit. Wenn Sie keinen Nachweis haben, sind Sie dumm. Und ich möchte mit Ihnen noch mal drüber reden. Da stotterte er nur, ja, wissen Sie, also heutzutage hätten wir das wahrscheinlich anders gemacht und das war, ja, das war die Zeit unmittelbar nach Stalin, wo also noch alles in voller Blüte war, möchte ich sagen, mit den Prozessen und den Dingen, nicht wahr? Der 17. Juni war gerade vorbei und kurz darauf, 1956, kam ja der Aufstand in Ungarn und so weiter und so weiter. Also er war also völlig konsterniert und uns wurde vorgeworfen, illegale Tätigkeit, Hetze gegen die Sowjetunion, was wir immer peinlich vermieden haben, weil wir auch im Grunde gar keinen Grund sahen. Denn gegen die Sowjetunion zu sein, bringt ja im Grunde nichts ein, denn den Krieg haben ja wir angefangen. Dass sie sich dann furchtbar benommen haben in weiten Gegenden Deutschlands, ist eine zweite Geschichte. Und Boykotthetze, naja, übliche Dinge, also Kontrollratstriebe 38 und Artikel 6 der Verfassung. Die Kontrollratsdirektive 38, die ja von allen vier Siegermächten formuliert wurde, besagt aber ausschließlich, dass man allen narzisstischen Bestrebungen Widerstand zu leisten hat und dass diese Bestrebungen bestraft werden müssen in Ost und West. Wobei man uns niemals, das hat mich ja gewundert, es war auch nicht möglich, narzisstische Bestrebungen nachgewiesen hat oder auch nur angeklagt hat. Es war also der Widerstand gegen dieses System aktiv ausgeübt durch verbale Handlungen und durch eine Unterwanderung der staatlichen Organe, denn die FDJ war ja ein staatliches Organ. Nun zu dem anderen. Es war nicht so, dass man diesen jungen Leuten deswegen den Zugang zu einer Dozentur versagte, weil sie etwa in der Sowjetunion zur Schule gegangen waren oder ihre Väter oder Eltern da tätig waren. Es waren ja nur einige. Die Mehrzahl waren eben normale DDR-Bürger von Anfang an. Sondern man hat das einfach gemacht, weil man wusste, dass die Leute einfach besser sind. Und ich habe das aus nächster Nähe ja auf dem Lehrgang erleben können. Sie waren wirklich intelligente Leute. Sie waren eben Mathematiker, Physiker, Chemiker, Biologen, Mediziner, schon ausgebildet bis zum Diplom und haben dann nochmal diese philosophische Richtung durchgeführt. Und sie waren eben eine gefährliche Konkurrenz. Und, das soll man auch nicht übersehen, sie hatten eben eigene Meinungen auch innerhalb dieses Programms, des linken Programms, nicht wahr, will ich mal sagen. Und das schien eben doch vielen gefährlich und unangenehm und man saß natürlich auf seinen Stellen, die ja im Verhältnis, mein zu heute gar kein Vergleich, aber im Verhältnis damals relativ gut honoriert waren und man war sicher. Das war also der eigentliche Grund. Sie waren einfach zu intelligent. Dasselbe, was Sie heute in der Politik erleben, nicht mehr, wenn einer zu intelligent ist, wird er auch abgeschoben und zu
gut
ist, nicht wahr?
Gut, vielen Dank. Christian Power ist richtig, ne?
War dieselbe Frage, ja.
Heiko Marski.
Mich würde interessieren, Sie haben jetzt gesagt, dass mehrfach Studenten auch dann vor Gerichte geholt wurden und ihnen der Prozess gemacht wurde. Und Sie haben ja selber auch gesagt, dass das mit Begründung gemacht wurde, die es überhaupt nicht gibt, also dass man sich dann auf diesen Artikel 38 beruft, der überhaupt nicht zum Thema sagt. Gab es denn mal den Versuch von Juristen, also jetzt von Seiten der Professoren, irgendwie sich in ein Verfahren einzumischen und auch mal sowas im Rechtsgutachten zu schreiben, dass das gerade komplett ging?
Das wäre Selbstmord gewesen für diejenigen. Ich weiß genau, dass sich zum Beispiel mein Chef einmal bemüht hat, wenigstens eine gewisse Hafterleichterung für mich zu erzielen, dass ich ein Fachbuch bekommen konnte. Es wurde natürlich gleich abgeschmettert. Der Greifswalder Rektor hat sich für seine beiden Delinquenten sehr bemüht, da etwas zu erzielen, hat natürlich auch überhaupt nichts erreicht. Und das musste er mit äußerster Vorsicht machen. Äußerster Vorsicht, sonst wäre er erledigt gewesen. Und es war auch für die Anwälte ein ganz schwieriges Problem. Wir hatten ja Anwälte, nicht wahr? Wir waren ja ein Rechtsstaat angeblich. Und die Anwälte haben also wirklich bis an die Grenze des Möglichen versucht, da einiges rauszuholen. Aber mein Anwalt, der auch lange verstorben ist, den hatte meine Frau dann besorgt, der sagte mir gleich, er durfte mich einen Tag vor der Verhandlung überhaupt erst mal sehen, sprechen. Die Anklageschrift hat er gar nicht bekommen. Nicht? Die hat er dann erfahren, dort während des Prozesses. Wir kannten sie auch nicht. Der sagte mir gleich, also wissen Sie, nach 6 bis 8 Jahre werden Sie bekommen. Das stimmte auch, 6 Jahre habe ich gekriegt. 4 musste ich abbrummen. Aber nur deswegen verkürzt, weil der Asta aus dem Westen bei Peak-Vorstellungen, also beim Präsidenten, vorstellig geworden ist und auf diese Weise bei einer ganzen Anzahl von ehemaligen Studenten oder Intellektuellen eine Haftherabsetzung erzielt hat. Nicht wahr? Das war das große Verdienst der Asta bei Peak.
Ja, jetzt Stefan Terrein.
Wie sah denn die staatliche Behandlung Ihrer Person und Ihrer Familie nach Ihrer Entlassung aus? Gab es da irgendwelche Besonderheiten? Also wurden Sie da noch mehr kontrolliert und beobachtet?
Ja, also die Beobachtung lief kontinuierlich weiter. Vom ersten Tag der Entlassung, wie gesagt, bis zum letzten Tag der Republik. Ich habe diese ganzen Berichte, ich hatte etwa 20 IMs, die über mich berichteten, immer so nacheinander. Und, naja, wenn Sie so einen Stapel Akten haben über sich, nicht wahr, da können Sie also tagelang lesen. Nee. Zum Teil katastrophaler Unsinn, nicht völliger Blödsinn. Einige haben sich eben gewunden, nicht wahr? Die wollten nicht so recht, aber waren da drin. Einige waren aber ganz massiv und das war ein sogenannter Offizier im besonderen Einsatz, der war ja dann im Institut in Lüsewitz tätig, ein promovierter Landwirt, der dann von der Stasi eingekauft wurde. Praktisch Hauptmann in Zivil war, waren ja diese Eubel, die sogenannten, ich war Offiziere im besonderen Einsatz. Der hat mir dann ein ganz vernichtendes Ding geschrieben und er sagte mir dann, unter 4 Augen natürlich, mein Führungs-IM, also der besonders für mich, zu einem Kollege, mit dem ich jahrelang zusammengearbeitet habe, ein Physiker, wissen Sie, Sie haben Glück gehabt, dass Sie schon gesessen haben, sonst hätten Sie wieder Ärger. Ich wusste nicht warum. Jetzt habe ich es erst kennengelernt, nicht? Aufgrund seiner Beurteilung, wo er ganz klar schrieb, er ist eben Staatsfeind. Nicht? Also diese Beobachtungen liefen weiter. Interessanterweise, und das war vielleicht mein Glück, dass ich in Doberan wohnte und man einige Leute kannte und der Parteisekretär damals ein Landsmann von mir war. Zwar Kommunist aus einer alten Familie, aber doch ein sehr kulanter Mann. Und so war es möglich, dass meine Kinder auch die Oberschule besuchen konnten. Nicht? Sie waren zwar sehr gut, muss ich sagen, Hut ab, wie sie das geschafft haben. Und so auch dann studieren konnten. Allerdings eingeschränkt. Ich meine, an der Uni durften sie auch nicht verbleiben, nachdem sie ihren Abschluss hatten. Aber sie waren dann in der Akademie oder eben in anderen Institutionen tätig. Also die Beobachtung der Kinder fand nicht mehr so statt. Also da haben wir nichts gefunden, aber meine Frau und ich, wir sind also sehr gut beobachtet worden. Aber, und es gab natürlich auch Schwierigkeiten während der Zeit, nachdem Professor Schick gestorben war in Lüsewitz, bin ich da auch rausgeflogen und war dann in einer Außenstelle, die in Doberan eingerichtet wurde, Gemüsezüchtung, die zu Quedlinburg gehörte, zum jetzigen Zentralinstitut für Kulturpflanzenforschung. Das existiert ja nach wie vor. Und da war es natürlich auch nicht gerade angenehm, denn selbstverständlich war das ein, wie wir sagten, völlig bolschewistischer Laden. Also diese Umstürze, die auch in der Universität stattfanden, zum Beispiel nach dem Abgang von Professor Schick als Rektor. Sie werden ja seine Nachfolger morgen kennenlernen, oder bei den nächsten Wochen kennenlernen. Nee, dann hatten wir dann diesen Umbruch, das ist die Bolschewisierung, die nun eintritt. Nicht wahr? Sie wissen ja, die KPdSU hat ja bis Mitte Khrushchevs, der Zeit von Khrushchev, immer das B in Klammern hinten dran gehabt. Hieß ja KPdSU, Klammern B. Die Bolschewiki, die sich damit streng von den Menschewiki aus der Revolutionszeit unterschieden haben. Nicht wahr? Also diese Bolschewisierung fand dann eigentlich erst richtig statt. Und die dritte Hochschulreform, naja, mit der hatte ich dann glücklicherweise nichts mehr zu tun, die hat das den Kohl dann richtig fett gemacht.
Ja, jetzt habe ich Ronny Kiezmann, was Christian Kalinitz? Nein, Sie waren das. Darf ich Ihren Namen noch? Prost. Ja, dann habe ich Daniel Münzner und dann Lars Zirschwitz. Bitte, in der Reihenfolge, Ronny.
Was gelang an Informationen über das Urteil gegen Adam Esch und sein Schicksal Anfang der 50er an die Öffentlichkeit und auch an Sie?
An die Öffentlichkeit natürlich überhaupt nicht. An uns ist es gekommen, ja, wissen Sie, wie kann man eigentlich nicht sagen? Es ist mir auch die letzten Jahre immer schwer gefallen, darzustellen, wie haben Sie denn so eine Organisation gehabt oder was? Wir hatten gar keine Organisation. So dumm waren wir ja noch nicht, dass wir da einen geschlossenen Kreis, sondern man hat sich mit dem und jenen getroffen und unterhalten und besprochen und sagte, du pass auf, hau ab, da ist was im Busch, nicht wahr? Oder welche Funktion übernimmst du jetzt da in dem Saftladen? Das hat man einfach so unter vier Augen gemacht, nicht wahr? Eine größere Zusammenkunft wäre absolut geplatzt, denn man musste ja immer rechnen, dass ja auch IMs da sind. Wir wussten natürlich, dass es solche Leute gibt, aber man kannte sie nicht, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, von denen man wusste, dass aufgrund ihrer Stellung diese Verbindung zur Staatssicherheit selbstverständlich war, sonst wären sie nicht in diese Stellung gekommen. Also da kann ich eigentlich nur sagen, dass wir dann erfahren haben, irgendwie durch Umwege, nachdem die in Workuta, die meisten von uns waren ja in Workuta gewesen, in dem Steinkohlenbergbau da hinter dem Polarkreis, einige waren in Taischet in Sibirien, so hatte man das gehört, da sind die, und ich hatte das Pech, dass ich ausgerechnet die Adresse bekommen hatte von Dr. Bernit, der in Workuta saß. Die hatte ich in der Tasche und das war natürlich für die Stasi dann ein besonderer Leckerbissen. Aha, der ist selbst da mit den Leuten in Verbindung. Weil sie damals zu dieser Zeit Päckchen hätten empfangen können. Nicht wahr? Wir haben das also so gehört. Mit Arno Esch, das haben wir dann eigentlich erst definitiv erfahren, kurz vor der Wende und nach der Wende. Denn die in der Bundesrepublik waren, der Verband ehemaliger Rostocker Studenten ist ja 1947 in der Bundesrepublik gegründet worden. Der erste Gründer oder die Idee dazu ist dem Häftling, der in Taischet gesessen hat, einem Chemiker, Dr. Wiese, der kam damals schon zu Ihnen und sagte, wir werden so einen Verband gründen und werden dafür sorgen, dass die Universität Rostock wieder zu einer demokratischen Institution wird. Und er war einer mit Herrn Bernit, das waren im Wesentlichen waren das alles sogenannte Wolkutianer, unter dem Namen haben sie auch ihren Verband gegründet nach der Wende oder vor der Wende schon im Westen, nach der Wende auch hier. Und dadurch ist dieser Verband gekommen, in dem wir alle mitwirken. Und da hat man dann das genaue Schicksal erfahren. Und der Dr. Wiese, der hat dann über Genscher versucht, schon lange vor der Wende in Moskau etwas in Erfahrung zu bringen. Und Genscher hat sich tatsächlich bemüht, da zu erfahren, wo der abgeblieben ist. Nee. Aber viel hat er auch nicht erfahren, nur dass er nicht mehr lebte. Nicht wahr? Und erst nach der Wende, nach Öffnung der Archive, ist dann deutlich geworden, und wir haben das ja dann auch publiziert in zwei Bänden, über das Schicksal von Arno Esch und dann ein Dokumentenband über diese ganzen Akten, die wir erreichen konnten, wo dann festgestellt wurde, wie das Arno Esch ergangen ist. Übrigens war Herr Wiese, der das gemacht hat, auch zum Tode verurteilt. Und einen Tag vorher ist er begnadigt worden, zu 25 Jahren. Ne? Wenn er die hätte absetzen müssen, wäre er sowieso eingegangen. Nicht? Das konnte kein Mensch überleben da. Aber das ist das Schicksal gewesen. Und eigentlich konnte man das erst nach der Wende erreichen und seine Rehabilitierung erreichen. Und es steht wörtlich in dem Rehabilitierungsdokument, dass er ohne jeden Grund erschossen wurde. Er war ein überzeugter Antimarxist, aber er hat nie gegen die Sowjetunion, das hat er peinlichst vermieden, in irgendeiner Weise agiert. Nicht wahr? Er war Memelländer, das war natürlich auch schon eine Belastung. Nicht wahr? Grenzlanddeutsche oder Auslandsdeutsche waren ja immer nicht sehr beliebt da, in der Hinsicht die sogenannten Beutegermanen. Nicht? Das ist immer so ein Problem.
Gut, ich habe jetzt Katharina Trost.
Ja, also ich habe eine Frage zu Ihrer Haftzeit.
Ja. Ja, also bei der Stasi war es natürlich höchst unangenehm hier. Das war noch im alten Stasi-Knast, der da stand, wo jetzt das schöne Mariott-Hotel steht. Ne? Da war das alte großherzogliche Gefängnis von Rostock, Sie kennen das ja auch noch, nicht wahr? Und da war man also in der Regel in Einzelhaft gehalten und natürlich. Wir wurden also bis auf einen, unseren Mediziner, den hat man mal die Treppe runtergeworfen, der hatte dann so einen Anbruch im Schädel und musste dann ins Lazarett zwischendurch. Aber sonst hat man uns körperlich nicht misshandelt bei der Stasi. Andere ja, das habe ich selbst erlebt. Das Essen war ganz fürchterlich. Man war also schlank, wirklich wie eine Tanne, als man da nach Ambüzo kam. Nach einem halben Jahr. Und der Tag verlief so, dass um 5 Uhr Wecken war, mit dem Riegel gekracht, nicht wahr? Licht brannte die ganze Nacht. Man durfte die Hände nicht unter der Decke lassen, sondern die Hände mussten da bleiben. Man durfte nur auf dem Rücken liegen, das Gesicht musste zu sehen sein. Und da sind dann die Wachleute draußen immer vorbei im Spion geguckt, ob das auch der Fall ist. Und wenn das nicht der Fall war, knallten die mit dem Riegel, das ist ein furchtbares Gedonner. Dann waren wir natürlich wach. Hinlegen durfte man sich um 10 Uhr. Das Licht brannte weiter. Da gewöhnte man sich schwer dran, muss ich sagen. Dann gab es 2 Schnitten Brot und wir sagten immer Affenfett. Nicht mal irgend so einen Brotaufstrich. Und eine Schale Kaffee. Und dann gab es Mittag einen grausamen Fraß, den manche überhaupt nicht runterkriechten, nicht wahr? Und abends gab es wieder 2 Schnitten und dann irgend so eine sogenannte Lebenswurst, sagten wir. Das war so eine Blutwurst, nicht? Ja, Vernehmungen gingen dann stundenlang, wurde man geholt. Der Gang war hermetisch geschlossen, ein direkter Vorgang in das jetzige Einkaufszentrum da, Rostocker Hof. Da saß die Stasi ursprünglich. Da war ein gemauerter Gang aus dem Knast direkt hinein. Es brannten zwei rote Leuchten, das heißt, es ist ein Häftling unterwegs, man durfte sich nie begegnen. Wurde dann dahin geführt zur Vernehmung und dann auch so wieder zurückgeführt. Man durfte nur auf dem Schemel sitzen, nicht auf dem Bett. Mehr als den Schemel und den Kübel in der Ecke gab es nicht. Morgens wurde dann eine Schüssel Wasser reingereicht, da konnte man sich so ein bisschen abwaschen, nicht wahr? Und dann saß man eben da. Man durfte sich auch nicht näher gegen die Wand lehnen, aus folgendem Grunde, man bekam nämlich mit, dass sich die Häftlinge untereinander verständigten. Das war ja auch in der Nazizeit üblich, das haben die Kommunisten ja auch gemacht. Die haben das über die Heizungsrohre gemacht. Das ging bei uns nicht, das wäre ja viel zu laut gewesen. Das hätten die gleich mitbekommen. Man kannte das ja nicht. Plötzlich klopft es an der Wand ganz leise. Zwei Zeichen, drei Zeichen, vier Zeichen, fünfmal geklopft. Nicht? Und dann bekam man langsam mit, aha, das ist ein Morse-Alphabet, aber da man ja Striche und Punkte nicht morsen kann, so hieß A 1, B 2, C 3, B 4 und so ging das weiter. Und so klopfte man sich durch, indem man sich einen Knopf von der Kleidung abdrehte und dann so an der Wand stand und dann klopfte. Und dann bekam man tatsächlich mit, wer nebenan saß, nicht? Warum. Und man musste nur immer aufpassen, die hatten Püschen an, dass man sie nicht hörte, die Wachleute, die da durch die Spione guckten. Und wenn man erwischt wurde beim Klopfen, na, dann gab es eben einen Tag kein Essen, nicht wahr? Oder irgendeine sonstige Schikane. So lief das bei der Stasi. Es gab andere Fälle, ich war mal mit einem zusammengesperrt, einem Werftarbeiter, der drehte durch bei der Vernehmung. Da musste man natürlich aufpassen, dass man auf keinen Fall irgendwie durchdreht und rabiat wird, denn dann gab es natürlich gleich die entsprechende Abreibung und Beruhigung, wie es hieß, nicht wahr? Dem hatte man dann Handschellen angelegt und zwar so eng, dass ihm wirklich die Hände fast abstarben. Und der kam dann in die Zelle bei mir, völlig geknickt, ich kannte ihn ja nicht, war etwas verwundert. Man musste natürlich auch vorsichtig sein, man wusste natürlich nicht, ist das auch ein Zellenspitzel, die es ja dann an Gros in Bützow gab. Und ich habe ihn dann gleich massiert, nicht wahr, und geknetet und bewegt. Der hatte also wieder 6 Stunden ganz eng Handschellen an, hinten geschlossen, nicht solche eleganten wie heute, nicht bei den Verbrechern, im Vergleich. Nee. Und hatte also Mühe, da wieder seine Hände gebrauchen zu können, nicht wahr? Es gab auch andere Fälle, die dann richtig schwer misshandelt wurden, aber uns, muss ich sagen, ist das nicht passiert. Vielleicht war man da etwas vorsichtiger, weil eben der Westen gleich einen Riesenaufstand gemacht hat. Es war ja so, dass gerade zu dem Zeitpunkt unserer Verhaftung oder einen Monat später eine zentrale biologische Veranstaltung in Westdeutschland stattfand. Und da kam eben zur Sprache, dass so und so viele Biologen in Rostock verhaftet wurden und wahrscheinlich in die Sowjetunion verschleppt werden. Nicht wahr? Da gab es einen Riesenaufstand, eine Intervention, hat natürlich nichts gebracht. Und ich nehme an, dass die Stasi aufgrund dessen etwas vorsichtiger mit uns umgegangen ist. In Bützow war es dann insofern etwas besser, als man nicht diesen ständigen unangenehmen Dingen ausgesetzt war, wobei ich sagen muss, wir lagen zeitweise zu 6 in einer heutigen Einmannzelle. Da waren also 2 Bettgestelle, Doppelstock, links und rechts, und die beiden, die als letzte reinkamen, die bekamen nur auf dem Fußboden einen Strohsack und konnten da liegen, und der wurde am Tag dann darunter geschoben. Also 6 Mann in einer Einzelzelle ist ein Genuss, kann ich Ihnen sagen, denn es gab ja auch keine Toiletten, sondern nur die berühmten Kübel. wo dann einmal am Tag morgens das Honigschleudern stattfand, das heißt, der Kübel entleert wurde. Und da konnten sich dann 6 Mann in seiner Waschschüssel ein bisschen waschen. Und man hatte ja kaum Platz, auf dem Bett zu hocken, den Tag über. Das änderte sich dann im Laufe der Zeit, wenn man sozusagen aufstieg als länger Dienender da im Knast. Dann kam man in eine andere Zelle, wo dann nur 4 Mann waren. Und dann kam man auch eventuell zur Arbeit. Ich war dann in einem sogenannten Zeichenbüro tätig. Wir haben dann für Schwerin, für das Katasteramt, die Katasterpläne gemacht. Nicht wahr? Das war an sich eine sehr angenehme Arbeit. Und leider ging das auch nicht sehr lange, denn wir hatten da einen ganz üblen Denunzianten, der uns dann anschwärzte. Da flogen wir dann alle in den Keller. Und ich durfte dann 4,5 Monate in der Tigerzelle verbringen. Das ist eine sehr schöne Zelle, eine Kellerzelle. Kein Außeneingang, sondern nur ein Seiteneingang aus einem Mittelgang. Links und rechts eine Zelle. In der Mitte stand ein Löwenkäfig aus solchen Eisenstangen. 1x2 Meter groß, da lag ein Strohsack und ein Kübel. Da habe ich dann 4,5 Monate verbracht. Ich war das Einzige, den man sah, war der, der morgens den Kübel holte und mittags das Essen brachte. Also das war der Trick, den man dann anwendete. Das war sicher auch auf Anordnung der Stasi, dass man Intellektuelle auf die Weise brechen kann. Und wir waren mit sehr vielen Zeugen Jehovas zusammen eingesperrt. Die wurden damals alle kassiert. Und einer dieser Zeugen saß auf der gegenüberliegenden Zelle. Und der sang den ganzen Tag laut. Fürchterlich. Das war also noch schlimmer als die Stille. Nicht wahr? Seine Lieder. Der war auch schon leicht Matscheibe. Nicht wahr? War auch nicht zu vermuten. Und ja, sonst war es in Bützow, möchte ich sagen, insofern anders, als man eben Ausgang hatte, den Hofgang, nicht im Kreis da hintereinander laufen durfte, können Sie im Fernsehen sehen. Nicht? Wir hatten dann alle erst mal so Holzpantinen, das klapperte immer ganz schön. Und später bei der Arbeit bekam man dann so alte Turnschuhe und lief dann damit rum. Man konnte alle 14 Tage duschen. Man musste zum Friseur. Am Anfang wurde noch Bombe geschnitten. Ist ja heute ganz aktuell. Nicht wahr? Die Rechten haben ja alle ihre Bombe. Wir hatten sie dann auch. Das war wieder für den Haarwuchs sicher ganz gut. Aber einige haben also deswegen furchtbar geweint. Ich kann mich noch an 2 Berliner erinnern. Die hatten so eine richtige Matte, nicht wahr, drauf. Und da leckten sich ja die Aufseher schon die Lippen, nicht wahr? Den werden wir aber das Ding runterscheren. Nee, kommen Sie gleich mal mit. Und dann wurde der auf den Stuhl gesetzt. Und das waren natürlich auch Knastologen, die da waren, meist Friseure auch. Richtige Friseure, die schnitten ihnen dann die Haare ab. Die waren tagelang also untröstlich, nicht furchtbar. Ja, die Verpflegung war etwas besser als bei der Stasi, aber auch wechselnd, denn man darf ja nicht vergessen, in den 50er Jahren gab es ja auch noch Lebensmittelkarten, nicht wahr? Und dass der Knast nicht verwöhnt wurde, na, das ist ja klar, nicht? Und dass die Köche natürlich auch Ganoven waren, auch das war klar, nicht? Denn da kamen ja keine politischen Häftlinge rein, sondern grundsätzlich nur für solche Eliteaufgaben nur Kriminelle, nicht wahr? Aber es gelang uns doch, weil ja eben sehr viele politische Häftlinge oder sogenannte Wirtschaftsverbrecher, also so kleine Handwerker, die einen eigenen Betrieb hatten und so weiter. Ich weiß, einer hat sich bei uns in der Zelle auch noch aufgehängt, nicht? Weil der ist so ein alter Meister, der, also als Zuchthäusler, das hat der einfach nicht überlebt, nicht? Dass man da doch so seine Verbindungen hatte und auch das organisieren konnte, das in bestimmte Stellen oder dass man eben bestechen hat und man konnte ja auch, wenn man arbeitete, bekam man einen geringen Einkauf genehmigt, nicht wahr? Da konnte man also dann ja, so ein bisschen Wurst kaufen oder irgendwie Brotbelag oder so etwas. Das kam aber erst dann ab 56 nach dem Krach in Ungarn. Ne? Da wurde das dann plötzlich etwas angenehmer. Da wurden die Aufseher auch etwas vorsichtiger. Ne? Einer ging sogar selber in den Knast, der von seinem eigenen Kollegen denunziert wurde, weil er naja, zu kulant mit den Häftlingen umging. So konnte man also mit dieser Ware etwas tauschen und sozusagen die Kriminellen bestechen etc. Ich lag also auch wechselnd mit Mördern, Räubern, Zuhältern, Kinderschändern vor allen Dingen, die gab es en gros, und damals auch Schwulen. Auch die Schwulen wurden ja eingesperrt, wenn sie sich an etwas Jüngeren vergriffen. Nicht wahr? Das Lustigste war, das kann ich erzählen, ein Schauspieler, der vom Westen gekommen war, dreimal gesessen hat, wegen Verführung Minderjähriger, so ein Ostpreuße, so groß, so breit, Bevernick hieß er, Bevernick, war Schauspieler in Ludwigslust am Theater. Er kam dann als Patriot, nannten wir die, die dann rübergekommen waren, 53, da kam ja so ein Schub westdeutscher Krimineller hierher, die dann ja Patrioten waren. Die landeten alle bei uns, alle. Meistens Sittlichkeitsverbrecher, würde man heute sagen. Und Bevernick sagte immer, der kam dann irgendwie, hat er das geschafft, weil er ja Krimineller war, dass er beim Friseur einseifen durfte, nicht wahr? Das war ja für ihn ein Genuss, nicht? So junge Leute einseifen. Sag ich, na, wie geht's dir heute, nicht? Aber war ein sehr netter Mensch. Ah ja, sagt er, weißt du, einmal werden sie mich noch schnappen. Sag ich, da hast du ja alle Hand vor. Ja, ja. Na, und er erzählte dann, dass er also in Ludwigslust so mit den Gymnasiasten da die unterhielt, nicht wahr? Hat er Geld und da mit denen sich vergnügte. Ne? Eine böse Zunge sagt, ja, hätte das ganze Gymnasium gebumst. Das war mal deutlich zu sagen. Jedenfalls, solche Typen waren also en gros da. Und deshalb bin ich ja so erbittert über unsere Justiz. Man kümmert sich nur um diese Verbrecher, die ganz klar alle rückfällig werden. Alle. Durch die Bank. Auch wenn man das bestreiten will. Wenn sie 5, 6 Jahre durchhalten, gut, aber dann werden sie wieder rückfällig. Und diese Typen, die hat man dort kennengelernt, die aus Langeweile, aus Stolz, aus Angeberei, alle diese Dinge erzählt haben. Nicht? Insofern habe ich auch einiges gelernt, was man normalerweise nicht erfährt. Nicht? Von Mördern, von Räubern, von Zuhältern. Nicht? Und wenn man sie etwas ernst nimmt und nicht auf den Arm nimmt oder so, oder sie das Gefühl haben, dass sie das einem erzählen können, dann erzählen sie das auch. Nicht? Und machen sich also besonders lustig über die Psychiater. Nicht? Also die werden natürlich völlig verkokst, nicht wahr? Also ich sage immer, die größten Schwachköpfe sind die Gutachter, die solche psychologischen Gutachten stellen. Denn man kann in die Leute nicht hineinsehen und man kann sie erst kennenlernen, wenn man wirklich ganz eng mit ihnen zusammenlebt. Und dann merkt man auch, was sie für Defizite haben, wo sie also wirklich krankhaft veranlagt sind, wo man vielleicht etwas ändern könnte, aber im Prinzip können sie an den Leuten nichts ändern, wissen Sie. Also das ist mir völlig klar. Und ich plädiere immer dafür, immer die Höchststrafe für solche Leute, nicht diese Bewährungen abwinken und Urlaub in der Karibik zur Besserung oder in Finnland, das ist alles Quatsch. Sondern die sind wirklich Berufsverbrecher, wie wir sie nannten, die WVer. Ne?
Können wir noch drei, wir sind über der Zeit, ich habe jetzt noch Daniel Münzner, ich habe Lars Tirschwitz und ich habe jetzt Hilde Susi. Können wir das vielleicht sammeln, dass Sie die Fragen vorbringen und wir versuchen dann eine Antwort?
Ja.
Warum sind die sogenannten Patrioten hierher gekommen? Also, die sie sozusagen als Patrioten geschrieben haben. Was hat die bewogen? Also, vielleicht einfach in Westdeutschland war man schon bekannt, konnte
Genau.
So, ja, richtig gut, dann können wir das ganz kurz haben. Das war auch meine Vermutung.
Ja, genau.
Das Zweite, was mich interessieren würde, war, wie sah Ihre Arbeit nach der Verhaftung aus und nachdem Sie auch wieder freigekommen waren? Sie sind dann ja wieder in wissenschaftliche Institute gegangen, aber war das dann auch wirklich wissenschaftliche Arbeit?
Ja.
Oder hat man Ihnen nur die Hilfsarbeiten zugewiesen? Das würde mich interessieren.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte mir den TB geholt natürlich. Das gehört sich ja nach 4 Jahren, kann man sagen. Und ich war dann ein gutes Vierteljahr krank und hatte eben Glück, dass ich die Mediziner kannte, zum Teil Studienkollegen, die im Kühlungsbord am Krankenhaus waren und die haben mich wieder richtig hergestellt. Ich musste dann nicht in so eine Anstalt ziehen und konnte das zu Hause zum Teil absolvieren und bin dann in Lüsewitz eingestellt worden, eben als normaler Biologe, habe da gearbeitet, recht gut, wie gesagt, unter dem Patronat von Professor Schick. Das muss man natürlich dazu sagen. Nicht? Eigentlich sehr akzeptiert auch von den Kollegen. Ich habe ihnen jedem gesagt, wo ich herkomme, was los ist, nicht wahr? Auch von den Genossen bin ich eigentlich sehr korrekt behandelt worden, sehr sachlich, nüchtern. Der Kaderleiter, Personalchef damals, war ein alter KZler, der selbst im Zentralkomitee der kommunistischen Jugend gesessen hatte vor 1933, 7 Jahre Zuchthaus hinter sich hatte, dann in Berlin nach 1945 Karriere gemacht hatte, aber irgendwie gestolpert ist, der hatte wohl auch seine eigene Meinung, und dann in die Provinz abgeschoben wurde und da in dem Institut Kaderleiter war, zum Personalchef. Mit dem habe ich mich öfter unterhalten, nicht? Und das bleibt mir auch immer im Gedächtnis, als er sagte: Wissen Sie, Herr Meinl, so wie die Nazis aus mir keine Nazi gemacht haben, werden wir aus Ihnen auch keine Kommunisten durch Knast machen. Das weiß ich. Und das war eine sehr sachliche und vernünftige Einschätzung. Und viele dieser alten, wirklichen alten KZler waren ganz andere Leute als dieses Pack, das dann ans Ruder kam, nicht wahr? Diese Karrieristen, die ja dann rigoros über Leichen gingen, nicht wahr? Ja, ich konnte also wirklich normale Forschung betreiben, soweit das eben in der DDR möglich war. Ich durfte in der ersten Zeit sogar auch zu Tagungen ins Ausland fahren, allerdings nicht ins Westliche, aber immerhin ins Östliche. Ich war in der Sowjetunion gewesen, in Estland gewesen, in Polen. Mit Polen hatten wir eine sehr gute Verbindung. Wir hatten immer polnische Doktoranden bei uns, mit denen ich sehr enge Verbindung hatte. Dann natürlich tschechische Mitarbeiter aus den Instituten. Da ich ja Tschechisch gelernt hatte, konnte ich mich also mit ihnen gut verständigen. Leider habe ich jetzt, da ich es 20 Jahre nicht mehr brauche, fast verlernt. Aber ich konnte mich sehr gut mit ihnen verständigen und habe da auch Führungen gemacht im Institut für diese Kollegen. Es war also eine sehr angenehme, muss ich sagen, auch mit den Kollegen, Atmosphäre. Entsetzt war ich dann, als ich feststellte, auch im Studium der Akten, wie viele IMs trotzdem um mich herum saßen. Aber bei dieser Gelegenheit will ich Ihnen noch ein schönes Beispiel sagen, was Sie ja Gott sei Dank nicht mehr berührte. Nicht? Sie sind ja weit, weit vom Krieg entfernt und hoffentlich bleiben Sie das auch. Aber für mich war das sehr prägend. Bei einer Tagung in Prag saßen wir natürlich abends beim Bier beisammen. Nicht? Und da saß auch Dr. Wetterlehm, ein Engländer, richtiger, so Seebär-Typ mit Schnauzbart und Ding, sagt: Wissen Sie, ich bin ja wirklich glücklich, dass wir uns hier so unterhalten können. Stellen Sie sich vor 20 Jahren hätten wir uns massakriert. Ich war Schnellbootkommandant und Sie waren bei der Heeresflak gewesen. Sie haben also alles, was Ihnen da kam, abgeschossen, nicht wahr? Und jetzt sitzen wir hier wissenschaftlich vereint und diskutieren gemeinsame Probleme. Wie irrsinnig ist die Welt? Ne? Also, das wird mir lebenslang in der Erinnerung bleiben, weil es so ein wirklich emotionaler Moment war, wo man zusammensaß mit seinem einstigen Feind. Ne? Also das nur am Rande.
Lars und vielleicht gleich hintereinander.
Jo, also ich wollte eigentlich nur mal fragen, auch auf Ihre Vergangenheit, also was nach der Verhaftung und nach dem Prozess alles kam. Inwiefern, Sie meinten vorhin, Sie hätten, es gab keine Gruppe in dem Sinne, aber inwiefern gab es da überhaupt noch Kontakt zu den Leuten von früher? Also,
ja, wir haben die ersten Jahre, das ist eine ganz berechtigte Frage. Wir haben peinlichst vermieden, in den ersten Jahren Kontakt aufzunehmen. Ich hatte zwar mit Berlinern, mit einem Leipziger mal, der mit uns nichts zu tun hatte, auch politische Hälfte Kontakt. Da aber, ich hatte komischerweise ein Telefon irgendwie bekommen, nicht wahr? Das verwanzt war. Und ich konnte also die Gespräche, die ich mit denen geführt hatte, genau feststellen. Und es war nicht nur das Telefon, sondern zeitweise auch die ganze Wohnung verwanzt. Nee. Sodass die Stasi das alles schön registrierte. Nee.
Aber direkte Aktivitäten gab es so nicht von Ihnen.
Bitte?
Dass ja noch irgendwie mal was abgesprochen worden wäre zu Ihren alten, mit Ihren alten Kommilitonen.
Nee, das, die unmittelbaren haben wir vermieden. Ein Großteil war ja im Westen gewesen, nicht wahr? Einige waren hier in Greifswald, wie gesagt, in Erfurt, in Berlin-Buch dann der eine. Wir sind dann nicht direkt zusammengekommen. Das haben wir vermieden, weil uns klar war, dass die Stasi das überwacht, nicht wahr? Und sie hat das wirklich sehr detailliert überwacht.
Letzte Frage. Michael. Ja,
und zwar, wie war es überhaupt möglich, sowohl in der Gefangenschaft erst bei der Stasi und dann die 4 Jahre Haft überhaupt Kontakt zu Familie, zu Verwandten ermöglichen bzw. aufrechtzuerhalten? Gab es da Möglichkeiten?
Ja, es gab gewisse Möglichkeiten. Man hatte also 4-mal im Jahr, bei der Stasi natürlich nicht, aber in Bützow Besuch, eine Dreiviertelstunde, und man durfte jeden Monat oder alle 2 Monate am Anfang, später jeden Monat, so eine Faltkarte nach Hause schreiben. Allerdings nur, ich lebe, mir geht's gut, macht euch keine Sorgen und so weiter. Nicht? Wir wurden natürlich zensiert. Und man konnte fallweise auch tatsächlich Post von zu Hause bekommen. Aber das nur bei besonders guter Führung. Und da das bei mir ja häufig nicht der Fall war, wobei ich ja nicht randaliert habe, nicht, so dumm war ich ja nicht. Aber das war also insofern schwierig. Nicht? Und ich wundere mich heute selber darüber, als ich zurückkam, dass ich auch mit meinen Kindern, die ja damals noch relativ klein waren oder sehr klein waren, ne, sehr schnell Kontakt fand. Meine Frau hat sie da wirklich sehr gut orientiert und wir also ohne Komplikationen unsere Familiensachen weiterleben konnten, ohne dass es da Schwierigkeiten gab. Mit meinen Eltern hatte ich dann nicht Kontakt während der Zeit, aber nachher und ja, mit den Schwiegereltern und Schwagern, die ja alle drüben waren, da hatte ich natürlich wenig Kontakt. Allerdings hat ihn meine Frau gehalten und da hatten wir natürlich dann auch Schwierigkeiten, dann sollten wir beide, meine Frau ist ja auch Biologin, die hat hier in der Tierernährung gearbeitet, den Kontakt abbrechen. Das haben wir beide abgelehnt. Das gab ein großes Theater. Aber es war offensichtlich, dass man mich für bestimmte Dinge brauchte. Denn ich war einer der wenigen reinen Biologen, die in der Züchtungsforschung gearbeitet haben. Und ich kannte wirklich alle einschlägig arbeitenden Kollegen aus der DDR und auch, was sie machten. Nicht wahr? Das war der Stasi natürlich auch bekannt und da war für sie ja nur die eine Möglichkeit, mich gut beobachtet weiterarbeiten zu lassen oder mich wieder einzulochen. Und letzteres schien ihnen nicht lohnenswert, offenbar. Und so habe ich also auch bei relativ vernünftiger Arbeit überlebt. Ich hatte dann Gelegenheit, über 10, 12 Jahre mit dem Berliner Biologen von der Humboldt-Universität zusammenzuarbeiten. Der Chef war Moskau-Student auch, seine Frau war Russin, eine sehr nette, hochgebildete Biologin auch, mit der ich mich oft unterhalten habe. Mit diesen Berlinern habe ich dann zusammengearbeitet und ihnen auch Diplomarbeiten und Promotionen besorgt mit Material. Denn es war ja so, dass die letzten 15 Jahre auch von Seiten der DDR-Führung die Bestrebungen bestanden, die Forschung der Institute und vor allen Dingen der Universitäten auch in angewandter Forschung zu orientieren. Also etwas für die Praxis zu tun, in Anführungsstrichen. Und da konnte ich natürlich aufgrund dessen, dass ich über sehr viel Zuchtmaterial, Ausgangsmaterial und Ähnliches verfügte, denen das Material besorgen, unsere Vorstellungen sagen, was man machen könnte, obwohl ich natürlich nie in den Vordergrund getreten bin, sondern das waren die Betreuer, waren immer die Kollegen, die da an der Fakultät waren. Ich habe nur diese Zuarbeiten gemacht. Aber das lief sehr gut und ich bin auch mit einigen dieser Absolventen in Verbindung geblieben.
Gut, wir werden jetzt die Gesprächsrunde beenden. Wir könnten noch sehr lange miteinander sprechen, diskutieren. Es war sehr eindrucksvoll. Sie haben gemerkt, ich zitierte es neulich schon, es geht um das Individuum und die individuelle Prägung. Auch dieser Gesprächsrunde heute hat sich als sehr eindrucksvoll erwiesen. Wir danken Herrn Professor Meinl für diese Bereitschaft, uns Auskunft zu geben. Und ich darf auch sagen, vieles habe ich erfahren, was ich nicht wusste, fühle mich heute ebenso bereichert, denke ich, wie Sie. Und damit schließen wir die Sitzung. Vielen Dank.